Also dieses merkwürdige Beutelchen ist kein, weiß ich nicht, Spucktuch oder so, sondern da wird der Vortrag aufgenommen. Das ist so ein MP3-Player drin. Ja, ich hoffe, Sie haben alle eine bequeme Sitzposition. Wir sind zeitlich leider etwas im Verzug. Ich hoffe, Sie haben jetzt trotzdem noch Zeit und Muße, gut zuzuhören. Und sich einfach jetzt auch so zurückzulehnen und drehen Sie sich so, dass wir gut sehen können, dass Sie nicht nachher einen schiefen Nacken haben. Ja, wenn es bei uns zu Hause an der Tür schellt und es ist offensichtlich, dass es nicht Nachbarschaft, Verwandtschaft, Freunde oder sonst wer ist, dann schicke ich immer ganz gerne meinen Mann, dass er die Tür aufmacht. Ich bin nämlich das gefundene Fressen für jeden Vertreter, der an unserer Tür erscheint, um uns irgendeinen unnützen Kram anzudrehen. Egal, ob es der nette Bofrostmann ist mit seiner neuesten tiefgekühlten Köstlichkeit oder der Staubsaugervertreter, da er seinen Staubsauger auf meinem Teppich ausprobieren will, ich erliege Ihnen allen. Ich kann nämlich so unglaublich schlecht Nein sagen, auch dann, wenn es besser oder gut wäre, Nein zu sagen, wenn es auch mit Sicherheit richtig wäre, Nein zu sagen. Eine andere Situation. Letzte Woche kam eine Freundin zu mir, die war völlig aufgelöst. Was war passiert? Sie war beim Friseur gewesen. Eine für uns Frauen ja manchmal etwas schwierige Situation. Und das, was da auf ihrem Kopf passiert war, gefiel ihr überhaupt nicht. Ihrer Meinung nach waren die Haare viel zu kurz geworden. Die Strähnchenfarbe gefiel ihr überhaupt nicht. Und sie war am Jammern und am Lamentieren. Und irgendwann ging ich mal dazwischen und fragte, sag mal, hast du denn der Friseuse gesagt, dass dir das überhaupt nicht gefällt? Da stupfte sie einen Moment und sagte, nee. Jetzt, wo du mir das sagst, ich glaube, ich habe sogar noch nett und freundlich gelächelt. Und als sie mich gefragt hat, ob alles in Ordnung wäre, habe ich gesagt, ja, alles bestens. Brave Mädchen, holt der Wolf. Ich möchte mit Ihnen heute Abend gerne über die zu nette, zu brave und zu angepasste Frau sprechen. Und zwar anhand des Märchens vom Rotkäppchen. Nun mögen Sie hier sitzen und sagen, was soll das denn? Was ist denn an einer netten Frau, an einer braven Frau, an einer Frau, die sich gut einfügen und anpassen kann, so schwierig, so verkehrt? Schwierig wird es erst. Machen Sie ruhig in Ruhe hier zu Ende, dann haben Sie keinen Stress. Und so. Schwierig wird es erst, und das vor allem für die betreffende Person selbst, wenn dieses Wörtchen zu dazu kommt. Zu nett, zu brav, zu angepasst. Da ist etwas zu viel geworden und dieses zu viel schränkt unsere Entwicklung ein, lässt unsere Persönlichkeit verkümmern und macht uns im Extrem vielleicht sogar krank. Eine kurze Definition, damit Sie überhaupt wissen, wovon ich spreche, wenn ich von der zu netten Frau spreche. Hören Sie mal gut zu und gucken Sie mal, ob Sie sich da irgendwo drin wiederfinden. Die zu nette Frau versucht es allen recht zu machen, ist aber nicht fähig für ihr eigenes Recht und die Erfüllung ihrer eigenen Bedürfnisse zu sorgen. Sie hat eine übergroße Einfühlsamkeit in die Gefühle und Bedürfnisse anderer, aber eine mangelnde Einfühlsamkeit in die eigenen Wünsche. Ja, sie nimmt diese oft noch nicht einmal wahr. Kümmert sie sich doch einmal um sich selbst, ist das gekoppelt mit ganz starkem Schuldgefühl. Die zu nette Frau sagt ja, wo sie eigentlich viel lieber Nein sagen würde oder auch Nein sagen müsste. Aber sie ist unfähig, andere zu enttäuschen und versucht durch Überanpassung es allen recht zu machen. Zwangsläufig wird sie mehr von anderen gelebt, als dass sie verantwortlich und souverän ihr Leben gestaltet. Soweit der Versuch einer Definition. Ich selbst bin lange Zeit durch eine zu nette Frau gewesen und ich bin daran regelrecht krank geworden. Ich hatte vor ungefähr 12 Jahren eine heftige Erschöpfungsdepression, die einherging mit ganz starken Angst- und Panikattacken. Nun hat natürlich solch eine Krise immer viele, viele verschiedene Ursachen. Man kann jetzt nie sagen, das ist nur das oder nur das. Aber eine Ursache war eben nicht, ich habe nicht gut für mich selbst gesorgt. Ich konnte mich ganz schlecht abgrenzen und mir fiel es unglaublich schwer, andere Menschen in guter Weise auch mal in ihre Schranken zu weisen. Und im Gespräch mit vielen anderen Frauen habe ich dann festgestellt, dass es haufenweise dieser zu netten Frauen gibt, die daran in irgendeiner Form leiden. Eine Bekannte von mir drückte es kürzlich mal so aus, sie sagt, ich fühle mich manchmal, als wäre ich in einen Topf voller Blutegel gefallen. Das sagte sie so in Bezug auf ihre Familie und auf ihren Job. Alle wollen was von mir. Alle zuppeln ständig an mir herum. Jeder will was. Alle saugen mich aus. Nur von mir selbst und für mich selbst bleibt kaum noch etwas übrig. Wer wollte auf Dauer so leben? Nun aber zum Rotkäppchen. Anhand dieses Märchens möchte ich das Ganze gerne etwas konkretisieren. Denn Rotkäppchen weist in ihrem Denken und Verhalten etliche ganz typischen Merkmale der zu netten Frau auf. Und in diesem Märchen wird auch sehr schön deutlich, welche Methoden andere gebrauchen, um dieses Mädchen zu manipulieren und sie dahin zu bringen, dass sie das macht, wovon die anderen am meisten profitieren. Es war einmal eine kleine süße Dirne, die hatte jedermann lieb, der sie nur ansah, am allerliebsten aber ihre Großmutter. Die wusste gar nicht, was sie dem Kind alles geben sollte. Klein, süß, allseits beliebt. Seien Sie sich sicher, Rotkäppchen war ein nettes, braves, wahrscheinlich oft auch sehr angepasstes Kind. Sonst wäre die Großmutter nicht so begeistert von ihr gewesen. Kleine Schreihälse, sich auf dem Boden herumrollende Monster, die stehen auf der Beliebtheitsskala einer Großmutter nicht so weit oben. Zicken, emanzipierte Furien, Kratzbürsten, die werden nicht von allen gemocht. Dafür haben sie viel zu viele Ecken und Kanten, an denen andere sich stoßen. Nein, es sind die netten, oft sehr angepassten, überangepassten Frauen, die überall gern gesehen werden. Weil sie dem anderen keinen Widerstand entgegensetzen, weil sie ihm Nein sagen und weil sie stets die Bedürfnisse der anderen über die eigenen Bedürfnisse stellen. Von solchem Wohlverhalten profitiert die ganze Umwelt, also wer sollte so jemanden nicht mögen? Die zu nette Frau, die hat sich mit diesem System arrangiert. Sie hat von Kind an gelernt, wenn ich immer nett bin, wenn ich immer brav bin, wenn ich immer lieb bin, dann mögen mich auch die anderen, dann werde ich auch geliebt. Dass das eine höchst fragwürdige Liebe ist, die gar nicht sie als Person meint, sondern mehr ihr angepasstes Verhalten. Und dass sie selbst und ihre eigene Entwicklung dabei auf der Strecke bleibt, das merkt sie oft erst sehr viel später. Jetzt schaltet sich die Mutter ein. Komm, Rotkäppchen, da hast du ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein. Bring das der Großmutter hinaus, sie ist krank und schwach und wird sich dran laben. Mach dich auf, bevor es heiß wird. Und wenn du hinkommst, so geh hübsch sitzsam und lauf nicht vom Weg ab, sonst fällst du und zerbrichst das Glas. Und die Großmutter hat nichts. Und wenn du in die Stube kommst, so vergiss nicht, guten Morgen zu sagen und guck nicht erst in allen Ecken herum. Wie ein Maschinengewehr prasseln die Kommandos auf das Kind ein. Tu dieses nicht und tu jenes nicht. Interessanterweise geht der Impuls, die Großmutter zu besuchen, nicht von dem Mädchen selbst aus. Nun, das ist ganz typisch für die zu nette Frau. Die Impulse, etwas zu tun oder zu lassen, kommen nicht von ihr, kommen nicht aus ihrem Innern, sondern kommen von den anderen, kommen von außen. Die anderen schreiben das Drehbuch ihres Lebens, nicht sie selbst. Rotkäppchen hätte ja auch sagen können, ach, ich habe Lust, heute mal die Oma zu besuchen, aber das tut sie nicht. Wahrscheinlich hatte sie gar keine Möglichkeiten, mal eigene Ideen zu entwickeln, mal zu überlegen, was will ich denn eigentlich heute machen. Und das ist ganz charakteristisch für die zu nette Frau. Sie ist so damit beschäftigt, Fremdimpulse umzusetzen, dass sie gar nichts Eigenes entwickelt hat oder entwickeln konnte. Und häufig ist das die Folge einer solch stark lenkenden Erziehung, wie wir sie hier auch von der Mutter finden. Nun gehen wir heute oft mit unseren Kindern ein bisschen anders um, aber ich denke, diese starke Lenkung finden wir auf anderen Ebenen immer noch. Kinder sind heutzutage unglaublich verplant, das wissen Sie ja vielleicht auch. Da ist vormittags sowieso immer Schule und montagsnachmittags ist dann, weiß ich nicht, basteln, dienstagsnachmittags ist Sport, Mittwochnachmittag ist Musikunterricht, donnerstagsnachmittags Nachhilfe, freitagsnachmittag therapeutisches Reiten oder was, um sich von der Woche zu erholen. Auf jeden Fall, die Kinder haben unglaublich viel Stress. Da werden nur Fremdimpulse umgesetzt. Da bleibt gar kein Raum, mal einen ganzen Nachmittag vielleicht mal rumzuhängen oder vor sich hinzuspielen, sich vielleicht auch mal gehörig zu langweilen, aber über diese Langeweile dann zu eigenen Ideen und Impulsen zu finden, wenn man denn die Zeit gestalten könnte. Vielleicht hatte Rotkäppchen ja auch gar keine Lust, die Großmutter zu besuchen. Es wird ja hier am Anfang des Märchens an keiner Stelle gesagt, dass diese etwas erdrückend anmutende Liebe der Großmutter auch auf Gegenliebe stößt. Vielleicht war Rotkäppchen ja auch ganz froh, dass die Oma mal für ein paar Tage im Häuschen im Wald schachmatt gesetzt war und nicht dauernd um sie herumschwänzelte. Wir wissen es nicht. Wer steht dazu ein? Ich will das nicht. Ich will das jetzt nicht machen. Ganz sicher kein Raum ist. Und so antwortet Rotkäppchen, ich will schon alles gut machen. Ich will alles richtig machen. Das ist der Antrieb der zu netten Frau. Bloß niemand verärgern, bloß nicht den Verdruss anderer auf sich ziehen. Da wird dann dieses oder jenes Kleidungsstück, was man selbst vielleicht ganz peppig findet, nicht gekauft, weil sollen ja meine Kollegin denken, wenn ich so einen Fummel anhab und das in meinem Alter oder so. Da liegt man nicht samstags bis 11 Uhr noch im Bett und sitzt dann vielleicht noch bis 1 Uhr am Frühstückstisch, im Schlafanzug vielleicht sogar noch, weil was sollen denn die Nachbarn denken? Oder meine Schwiegermutter, die um die Uhrzeit öfter mal unangemeldet reinschneit. Eine Freundin von mir sagte neulich Folgendes, weißt du, was ich Verrücktes gemacht habe? Ich habe mich an einem der ersten warmen Frühlingstage mitten in der Woche einen ganzen Vormittag auf meinem Liegestuhl in die Sonne gesetzt und nur gelesen. Das habe ich noch nie gemacht. Meine Mutter, die wohnt mit im Haus und die ist immer nur am Arbeiten. Und wenn ich da sitze und lese, da komme ich mir schrecklich faul und schuldig vor. Verrückt war das für sie deswegen, als Mutter mehrerer Kinder in einer ganz normalen Arbeitswoche sich auf den Liegestuhl in die Sonne zu setzen. Das tut man doch nicht. Und was soll denn meine Mutter denken? Man tut dieses nicht und man tut jenes nicht, nicht weil man selbst die Entscheidung getroffen hat und es so will, sondern weil man nicht will, dass andere schlecht von einem denken und weil man denen gefallen will. Rotkäppchen macht sich jetzt auf den Weg und dann begegnet ihm der Wolf. Wie nun Rotkäppchen in den Wald kam, begegnete ihm der Wolf. Sie wusste aber gar nicht, was das für ein böses Tier war und fürchtete sich nicht vor ihm. Am liebsten würde man sagen, Mensch, Kind, wie blöd muss man eigentlich sein? Der Wolf ist das hinterhältige, gemeine, böse schlechthin und du merkst das nicht. Selbst diese kleinen Babyziegen in dem Märchen vom Wolf und den sieben Geißlein, kennen Sie wahrscheinlich auch dieses Märchen, die wissen schon, was ein Wolf ist. Und er muss sich ja mächtig anstrengen, um sie dann doch irgendwie auszutricksen. Und du, Rotkäppchen, weißt nicht, was ein Wolf ist, obwohl er leibhaftig vor dir steht. Die zu nette Frau ist eigentlich eine zutiefst instinktverletzte Frau. Die gesunde Wahrnehmung, dass da etwas schlecht und schädlich für sie ist und dass sie deswegen die Finger davon lassen muss, die existiert in ihr nicht oder nicht mehr. Sie ist gutgläubig, leichtgläubig und lässt alles erstmal so laufen. Die Alarmglocken können noch so laut schrillen, sie hört sie einfach nicht. Diese Instinktverletzung trifft man häufig bei Frauen an, in deren Familien Alkoholmissbrauch oder Suchtmittelmissbrauch oder Gewalt oder sexueller Missbrauch an der Tagesordnung waren oder sind. Und ich komme selbst aus einer Alkoholikerfamilie, also ich weiß, wovon ich rede. Wenn ein Kind über Jahre hinweg zu hören bekommt, das, was du hier zu Hause bei uns erlebst und so wie du es erlebst, das ist nicht das, wonach es aussieht, das ist was ganz anderes. Und wag es ja nicht darüber, woanders zu sprechen, denn dann bringst du unsere Familie in Verruf, dann lügst du, dann glaubst du ein Kind irgendwann der eigenen Wahrnehmung nicht mehr. Und dann können wir auch als Erwachsene das Böse nicht mehr identifizieren. Wir haben sowas wie eine Störung auf unserem Radarsystem. Und das Böse ist ja nicht unbedingt immer wie hier in diesem Märchen personifiziert. Es kann ja auch können ungute Lebensumstände sein, ungesunde Beziehungen, ein zu viel an Arbeit, was auch immer. Wir nehmen die Missstände nicht mehr wahr, wir reden sie schön, verleugnen sie oder wir arrangieren uns mit ihnen. So wie Rotkäppchen das hier tut. Anstatt so schnell wie möglich Reis auszunehmen, hält sie noch ein freundliches, nettes Pläuschchen mit dem Wolf. Später tut sie das ja auch nochmal, wir haben das ja gerade in dem Märchen gehört. Da hat sich der Wolf verkleidet und liegt da als Großmutter getarnt im Bett. Und Rotkäppchen betritt den Raum. Und in diesem Moment spürt sie etwas. Da heißt es in dem Märchen, Ivy war mir so komisch. Sie war so ängstlich zumute. Und anstatt sie so schnell wie möglich abhaut, das wäre die gesunde Reaktion gewesen, geht sie noch einen Schritt näher dran und noch einen Schritt näher dran und noch einen Schritt näher dran. Hier tut sie das auch und unterhält sich noch mit dem Wolf. Der Wolf, nicht dumm, denkt sich, so, jetzt wird Zeit, die Daumenschrauben mal ein bisschen anzuziehen. Und dann sagt er zum Rotkäppchen, Rotkäppchen, sieh einmal die schönen Blumen, die ringsumher stehen, dann guckst du dich eigentlich nicht um. Ich glaube, du hörst gar nicht, wie die Vöglein so lieblich singen. Du gehst ja für dich hin, als wenn du zur Schule gehst. Dabei ist es so lustig draußen im Wald. Hören Sie den leichten Tadel, der in seiner Stimme mitschwingt? Ach, bist du langweilig, dass du hier so stramm zu deiner Großmutter gehst. Geh doch noch mal ein bisschen spielen. Ein leicht tadelnder Unterton, ein kritisches Stirnrunzeln reicht, um die zu nette Frau zu verunsichern und sie für die eigenen Pläne gefügig zu machen. Denn dass da jemand anders mit ihr nicht einverstanden ist, das kann sie nur schwer oder gar nicht ertragen. Das, was sie eigentlich vorgehabt hatte zu tun, nämlich schnurstracks zur Großmutter zu laufen, sie tut es jetzt nicht, weil sie vom Wolf unter Druck gebracht wird. Im Grunde weiß Rotkäppchen selbst gar nicht so genau, was sie denn will. Die Mutter hatte ihre Anweisung, also wollte sie natürlich der Mutter gehorchen. Dann kam der Wolf mit seinen Anweisungen und wieder wollte sie gefällig sein und ihm gehorchen und das tun, was ihm gefiel. Sie weiß selber gar nicht, was sie denn will. Und so wird sie im höchsten Maße manipulierbar und leicht zu beeinflussen. Als Rotkäppchen sich nun entscheidet, doch noch ein bisschen auf die Wiese zu gehen und zu spielen, macht ihr das natürlich ein schlechtes Gewissen. Denn sie hat ja noch die mahnende Stimme der Mutter im Hinterkopf. Weil sie sich aber nicht traut, eine eigene Entscheidung zu fällen, dreht sie das Ganze so, dass das zu einer wohltätigen Aktion wird. Sie sagt, wenn ich der Großmutter einen frischen Strauß mitbringe, der wird ihr auch Freude machen. Es ist so früh am Tag, dass ich noch zur rechten Zeit ankomme und lief vom Wege ab. So nach dem Motto, das Ganze hier, das mache ich doch nur für die Großmutter, damit die einen schönen frischen Blumenstrauß am Krankenbett hat. Damit gibt sie die Verantwortung für ihr Handeln aus der Hand und schiebt die Schuld auf andere. Sie macht sich zum Opfer. Typisch, sie hätte ja auch ganz klar sagen können, ach, der Wolf hat recht, heute ist so ein schöner Tag, ich nehme mir noch ein bisschen Zeit, ich gehe noch ein bisschen spielen. Damit hätte sie eine klare Entscheidung getroffen und sie hätte Verantwortung für ihre Entscheidung übernommen. Aber so läuft das nicht bei der zu netten Frau. Sie fällt keine eigenen Entscheidungen, sie versteckt sich gern hinter andere und schiebt dann die Schuld auf andere. Weil mein Mann, weil meine Kinder, weil meine Eltern, alle sind schuld, nur sie selbst nicht. Und sie übernimmt auch keine Verantwortung für ihr Leben und ihre Entscheidung. Die Geschichte spitzt sich weiter zu. Rotkäppchen wird in ihrer Arglosigkeit und Distanzlosigkeit vom Wolf komplett über den Tisch gezogen und landet in seinem Bauch. Und das ist ein Punkt, an dem so manch eine zu nette Frau kommt oder kommen muss. Das Erleben oder das Gefühl, von mir ist eigentlich überhaupt nichts mehr übrig geblieben. Ich befinde mich geradezu in einem Stadium der Selbstauflösung. Das dunkle Loch, die tiefe Depression, die Angstzustände, die Essstörung, irgendwelche unerklärlichen psychosomatischen Störungen oder Krankheiten sind Alarmglocken, die läuten und die eine zu nette Frau dringend ernst nehmen sollte. Denn solch ein Loch kann ein Startschuss sein in ein neues Leben hinein, in einen Heilungs- und in einen Veränderungsprozess. Nach der Rettungsaktion des Jägers tut Rotkäppchen in Ausspruch, ach, wie war ich erschrocken. Dieser heilsame Schreck, den wir ganz unten angekommen sind, ist manchmal notwendig, damit wir endlich in die Pötte kommen und unser Leben verändern. Denn nach dieser dunklen, erschreckenden Erfahrung macht Rotkäppchen eine ganz bemerkenswerte Aussage. Sie sagt zu sich selbst, du willst. Sie trifft eine Entscheidung. Ich will. In diesem Fall trifft sie die Entscheidung, fortan der Mutter zu gehorchen. Aber es ist ihre Entscheidung, die sie aufgrund der Summe der gemachten Erfahrung trifft. Ich will. Sie ist nicht mehr fremdbestimmt, sie hört nicht mehr, was die anderen sagen, sondern sie konzentriert sich auf sich und sagt, ich will. Raus ist aus der Opferrolle, rein in die Selbstverantwortung. An dieser Stelle würde ich gerne eine klitzekleine Pause einbauen und Ihnen die Möglichkeit geben, an den Tischen über das bisher gehörte zu reden. So rum. Jetzt sind wir in unserer Zeit natürlich schon etwas stramm. Wollen Sie das trotzdem gerne in Anspruch nehmen oder würden Sie sagen, oh, jetzt lieber durchziehen? Sagen Sie es. Also ich kann gerne weitermachen. Wir können es ja so machen, ich mache weiter und hinterher besteht ja immer noch die Möglichkeit für die noch...
Sind jetzt alle ruhig. Ich weiß gar nicht, doch klar, oder?
Ja. Thema. Ja, okay, also dann mache ich weiter und wir haben ja dann die Möglichkeit, wer hinterher noch Zeit hat, ne, der kann ja noch bleiben und die anderen, die dann nach Hause müssen, die können dann auch nach Hause gehen. Okay. Also soweit erstmal zum Rotkäppchen. Haben Sie sich an der einen oder anderen Stelle in diesem Rotkäppchen wiederentdeckt oder in der zu netten Frau wiederentdeckt? Wenn ja, also ich entdecke mich da selber jedes Mal wieder, von daher. Brennt Ihnen ja nun vielleicht die Farbe unter den Nägeln, wie kann ich denn was ändern? Wie kann denn Veränderung in mein Leben hineinkommen? Dafür brauchen wir, wie bei jedem Veränderungsprozess, erstmal eine Zielformulierung. Ich würde das Ziel, die Richtung, wie folgt benennen. Die gesunde, nette Frau, so nennen wir sie jetzt mal, ist warmherzig und teilnahmsvoll und tritt doch bestimmt auf. Sie kennt ihre eigenen Grenzen und lehrt sich und andere, diese Grenzen zu respektieren. Sie hat ein starkes Selbstwertgefühl und nimmt es mit Humor und Gelassenheit hin, wenn andere mit ihrem Denken und Handeln nicht einverstanden sind, ohne dass sie sich grundsätzlich gegen Korrektur verschließt. Sie nimmt sich selbst, ihre eigenen Bedürfnisse, ihre Fähigkeiten und Begabungen wahr und schafft in sich selbst und in ihrem Umfeld weiten Raum dafür. Sie fühlt sich nicht als Opfer der Geschehnisse, sondern sorgt gut für sich und übernimmt die volle Verantwortung für ihr Leben. Einige Schritte, wie wir diesem Ziel etwas näher kommen können. Der erste Impuls. Geben Sie sich die Erlaubnis zur Veränderung. Wenn wir innerlich nicht wirklich von der Richtigkeit eines Veränderungsprozesses überzeugt sind, dann fahren wir immer so wie mit angezogener Handbremse und sabotieren uns permanent selbst. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns die Erlaubnis geben zu sagen, ja, ich darf mich von dieser zu netten Frau wegentwickeln. Aber gerade an dieser Stelle hat die zu nette Frau massive Probleme. Sie denkt, sie darf nicht auch mal besser für sich selbst sorgen. Sie darf nicht auch mal Nein sagen. Denn das sei so egoistisch und das rieche so nach egozentrischer Selbstverwirklichung. Es scheint so, als wenn jedes Mal, wenn sie sich so ein bisschen auf die Hinterbeine stellt, direkt so eine Stimme von hinten kommt, die sagt, das darfst du nicht. Wenn Sie Christ sind und in einer Kirche oder Gemeinde mit entsprechender Prägung groß geworden sind, dann kann es sein, dass der Widerstand in Ihnen gegen solch einen Veränderungsprozess besonders groß ist. Denn die christliche Lehre, der christliche Glaube scheint das Denken und Handeln der zu netten Frau geradezu noch zu fördern und zu unterstützen. Heißt es denn nicht gerade in der Bibel, dass wir den anderen höher achten sollen als uns selbst? Steht da nicht, dass wir füreinander da sein und uns gegenseitig dienen sollen? An der Stelle habe ich lange Zeit zu knacken gehabt. Ich wusste für mich, ich muss diese ungesunden Tendenzen aus meinem Leben rauskriegen, wenn ich gesund werden will. Aber ich war nicht willens, meinen Glauben und meine Beziehung mit Gott oder zu Gott mit über Bord zu werfen. Dafür war zwischen Gott und mir viel zu viel passiert, viel zu viel gewachsen. Ich wusste, Gott ist real und Jesus, der Sohn Gottes, lebt. Den kann und den will ich auch gar nicht aus meinem Leben ausquartieren. Aber es wollte mir nicht in den Kopf, dass dieser Jesus, der die Liebe Gottes in Person war und ist, und der uns vorgelebt hat, wie ein gutes, gesundes Menschsein aussehen kann, dass dieser Jesus irgendetwas in mir fördert oder fordert, was mich verbogen oder krank macht. Und so habe ich mir die Bibel, nochmal meine Bibel geschnappt und sein Leben und Handeln und sein Reden nochmal unter die Lupe genommen. Und zwar ganz gezielt unter der Fragestellung, wie brav, wie nett, wie grenzenlos lieb waren denn dieser Jesus und seine Leute? Und ich muss Ihnen sagen, mir sind bald die Augen aus dem Kopf gefallen. Ich hatte ein komplett falsches Bild im Kopf. Ich bin selten einem Menschen begegnet, der so geradlinig, so klar und so aufrecht war wie dieser Jesus, der Sohn Gottes. Der hatte eine oder hat eine innere Souveränität, über die ich nur staunen konnte. Und da, wo er Opfer wurde, wo er sich für uns am Kreuz hingegeben hat, da hat er das nicht getan, weil ihm nichts anderes übrig blieb und weil er von den Menschen so bedrängt wurde, sondern er hat selber diese Entscheidung getroffen, das für uns zu tun. Ganz klar, ganz aufrecht. Und gerade bei diesem Jesus habe ich dann gelernt, wie es denn gehen kann, ganz für andere da zu sein und trotzdem mich selbst nicht völlig zu verlieren oder aufzulösen. Bei diesem Jesus habe ich gelernt, klare Positionen zu beziehen und im Hören auf Gott meinen eigenen Weg zu gehen. Bei ihm habe ich gelernt, mich ganz zu verschenken und mich trotzdem nicht zu verlieren. Gelernt, meine Bedürfnisse wahrzunehmen, meine eigenen Bedürfnisse, aber auch die Bedürfnisse anderer, also dass das so ins Gleichgewicht kommt. Ich habe gelernt, Grenzen zu ziehen und den anderen auch trotzdem wahrzunehmen, Liebe zu üben, aber auch immer gut darauf zu hören, ob es vielleicht jetzt dran ist, auch mal ein Nein zu sagen. Und so habe ich gelernt, Christsein ist nicht identisch mit zu nett sein. Ein zweiter Impuls. Gehen Sie kleine, aber konkrete Schritte. Wenn wir uns verändern wollen, dann fällt solch eine Veränderung in der Regel nicht einfach vom Himmel, sondern wir müssen üben. Das gilt für alle Veränderungsprozesse. Und solch ein Übungsprozess gelingt am besten mit kleinen, konkreten Schritten. Kleine konkrete Schritte bringen mehr als der große neue Lebensentwurf, so nach dem Motto, jetzt mache ich alles mal irgendwie anders. Da bleiben wir dann meistens im Unkonkreten hängen, im man müsste mal und man sollte mal. Aber davon hat sich noch nie was verändert. Wie oft habe ich schon von zu netten Frauen gehört, ja, sie haben ja recht. Ich müsste mir mal öfter Zeit für mich selbst nehmen, auch mal etwas tun, wovon ich profitiere, wo ich aufdanken kann. Ich müsste mir mal Zeit im Alltag nehmen und nicht immer so gestresst durch die Gegend galoppieren. Und dann bleibt es bei diesem, man müsste mal oder man sollte mal. Verändert hat sich aber nichts. Konkret werden. Was kann ich in meinem Alltag so umsortieren, so umschichten, dass mal ein bisschen Zeit für mich übrig bleibt? Und was will ich in dieser Zeit dann auch ganz konkret machen? Es geht ja nicht nur darum, Zeit frei zu haben, sondern auch zu überlegen, was mache ich denn dann? Diese konkreten Schritte, wenn sie dann auch konkret umgesetzt werden, sind unser Übungsfeld und bewirken auf Dauer Veränderung. Ich habe festgestellt, dass mein zu nett sein am ehesten im Umgang mit meinen Kindern anspringt. Hier neige ich am meisten dazu, zu viel von mir zu geben und zu wenig zurückzufordern, was aber wichtig ist, damit Kinder selbstständig werden und damit sie auch lernen, die Grenzen anderer zu akzeptieren. Wo sollen sie das lernen, wenn nicht zu Hause? Und dann habe ich mir eine Sache vorgenommen, also ein kleiner Tipp, das eignet sich hervorragend, die Bügelwäsche. Ich habe mir vor ein paar Jahren, als wir so ins Teenageralter kamen, gesagt, es macht jetzt eigentlich keinen Sinn, dass ich immer noch hier für 6 Leute immer bügel. Ihr seid jetzt in einem Alter, wo ihr selber ein Bügeleisen bedienen könnt. Von jetzt an könnt ihr das selber machen, also immer gestaffelt, je nachdem, in was für einem Alter die waren. Dann habe ich mal abgewartet, was passiert. So ganz viel ist da nicht passiert. Also die einen haben sich entschieden, fortan nicht mehr zu bügeln. Also die streichen ihre Sachen jetzt so großzügig glatt, was, wenn ich ehrlich bin, aber auch wirklich geht. Im Zeitalter des Wäschetrockners oder des Weichspülers muss man da gar nicht mehr so exzessiv bügeln. Die anderen, die lassen ihren Wäschestapel bis unter die Decke anwachsen. Und dann hört man irgendwann mal morgens um 6 schon Getrappel auf der Treppe und dann steht da irgendein frierender Jugendlicher oder Teenager im Wäschekeller in Unterwäsche, zerrt sich das letzte Teil, was er noch hat, raus aus dem Wäschestapel und bügelt, weil der Schrank schlichtweg leer ist und da nichts mehr drin ist zum Anziehen. Aber gut, das soll jetzt nicht mehr mein Problem sein. Sollen Sie das so machen, wie Sie wollen. Ich habe mir diesen einen Bereich rausgesucht, wo ich wusste, das kann ich gut durchziehen, das macht mir jetzt keine Probleme. Aber diese Sache ziehe ich ganz konsequent durch. Jeder kleine Schritt, den Sie sich überlegen, Richtung Freiraum, den Sie sich für sich selber schaufeln, ist ein Schritt in die richtige Richtung und da sollten Sie konsequent bleiben. Aber bitte? Ja, für den bügel ich noch. Das, so nett bin ich dann doch noch. Aber bei dem Thema Veränderung geht es ja nicht nur darum, alte Verhaltensweisen zu unterlassen, sondern mehr noch neue Verhaltensmuster einzuüben. Neue konstruktive Wege zu finden. Dazu gehören Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Und was brauche ich, damit ich mich in meinem Leben wohlfühle oder wieder wohlfühle? Welche Anteile meiner Person, die untrennbar zu mir gehören, habe ich bis jetzt vielleicht völlig ausgeblendet, habe sie ignoriert und ihnen regelrecht verboten zu leben? Welche Gaben und Fähigkeiten hat Gott in mich hineingelegt, die noch gar nicht zur Entfaltung gekommen sind, weil ich immer nur damit beschäftigt bin, um andere so rumzuhödeln? Holen Sie alte Träume oder Pläne noch einmal hervor, die Sie vielleicht als junge Frau oder als Kind hatten, oder entwerfen Sie noch einmal ganz neue. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir als Frauen ja nicht mehr so festgefahren sind in so bestimmten Rollenmustern, ist da noch so viel möglich, auch wenn man etwas älter ist. Schauen Sie doch mal nach, was da noch so in Ihnen schlummert. Und nehmen Sie Gott in Ihr Fragen und Suchen mit hinein. Denn er weiß ja am besten, was da noch so in Ihnen steckt an Begabung, die noch entfaltet werden wollen und mit denen Sie dann auch für andere Menschen da sein können. Und auch hier geht es wieder darum, nicht in einem man müsste mal oder man sollte mal stecken zu bleiben, sondern diese Träume, Wünsche und Bedürfnisse in den Alltag hineinzuholen, in die Wirklichkeit hineinzuholen und sie dort umzusetzen. Der dritte Impuls. Machen Sie sich auf Widerstand gefasst. Wenn Sie beginnen, sich zu verändern, wenn Sie anfangen, neue Wege zu gehen, dann passiert etwas, womit die meisten nicht rechnen. Wir bekommen Widerstand, und zwar von innen, von uns selbst und von außen, von den anderen. Wenn wir neue Wege beschreiten, dann fühlen wir uns erstmal in unserer Haut unwohl. Das ist ganz normal. Wir handeln ja nun in einer Weise, die allem gewohnten, vertrauten, bisherigem total zuwiderläuft. Wenn Sie sich das erste Mal trauen, einem Menschen ein Nein entgegenzusetzen. Also es geht hier jetzt nicht um so ein biestiges, zickiges Nein, sondern einfach ein freundlich bestimmtes Nein. Das ist mir jetzt zu viel, das schaffe ich nicht oder das kann ich nicht. Dann werden Sie sich vermutlich beim ersten Mal oder auch die ersten 10 Mal hundsmiserabel fühlen. Sie werden sich wahrscheinlich auch schuldig fühlen, weil Sie einem anderen etwas abgeschlagen haben. Und das sind Sie ja nicht gewohnt. Und an dieser Stelle haben wir alle in uns den Drang, alte, vertraute Verhaltensmuster wiederherzustellen, einfach weil wir sie gewohnt sind, weil wir sie vertraut, weil wir mit ihnen vertraut sind und wir uns in diesen alten Mustern sicher fühlen. Nicht, weil dieses Verhalten unbedingt wirklich besser für uns war. Und es ist ganz fatal, wie viel einmal begonnene Veränderung wieder eingestellt wird, weil wir an diesem Punkt hängen bleiben und uns bei altem Vertrauten nicht lösen können oder wollen. Da bleiben wir lieber in unserem Groll, in unseren Ängsten, in unseren Depressionen, in unserer Minderwertigkeit, lassen emotionale, vielleicht sogar körperliche Gewalt über uns ergehen, nur weil uns das vertraut ist und wir nichts Neues wagen können. Aber auch von außen werden Sie Widerstand erleben. Glauben Sie nicht, dass die Menschen um Sie herum unbedingt mit Begeisterung auf Ihren Veränderungsprozess reagieren. Dafür haben die anderen ja von Ihrem Wohlverhalten viel zu sehr profitiert. Wenn Sie da nun ausbrechen, dann fühlt sich das auch für die anderen erstmal sehr fremd an. Und die anderen werden versuchen, Sie mit aller Macht wieder in Ihre alte Rolle zurückzudrängen. Nachdem ich das mit der Bügelwäsche damals gemacht habe, kam eine nächste Aktion, ich glaube so ein Jahr später oder so mit etwas Verzögerung. Da habe ich meinen Kindern gesagt, ich fände es gut, wenn ihr am Wochenende das Kochen übernehmt. Also wie gesagt, das waren dann schon Teenager und Jugendliche. Ich habe ihnen das erklärt, ich habe gesagt, wir haben alle eine anstrengende Woche hinter uns und es kann nicht sein, dass ihr freitagsmittags alles fallen lasst, ins Koma fallt und nur noch rumchillt, Fernseh guckt, feiern geht, euch nett macht und ich muss die ganze Arbeit weitermachen. Das kann ja irgendwie nicht so sein. Und ich dachte, kochen müssen sie ja sowieso lernen. Also dann mal ran. Habe ihnen das erklärt, ist mir egal, ob er das alleine macht oder euch bei euch zusammentut, wie auch immer. Daraufhin meinte einer meiner Söhne sehr charmant und sehr nett zu mir, so von oben, nahm er mich in den Arm und meinte, Mama, du weißt ja, wie das ist, wenn wir kochen. Dann gibt es Hot Dogs, Tiefkühlpizza, Fritten, Hamburger, jedes Wochenende. Und weil wir ja wissen, dass du so auf gesunde Ernährung stehst und dir das auch so wichtig ist, dass wir uns so gesund ernähren, glaube ich, so meinte er ganz listig, dass du das nicht allzu lange durchhältst. Ich wette, in ein paar Wochen stehst du wieder am Herd und kochst das leckere, gesunde Essen. Dachte ich, na warte, Bürschchen, dir werde ich zeigen. Also ich esse jetzt schon das dritte oder vierte Jahr am Wochenende Fritten, Hotdogs, Hamburger, Tiefkühlpizza. Wenn sie mal bei uns sonntags zum Essen kommen sollten, dann erwartet sie kein köstlicher Sonntagsbraten, sondern sie können dann auf ihrer Tiefkühlpizza rumsäbeln. Aber nun, so ist das halt, da bleibe ich wirklich eisern. Mein Mann meinte plötzlich, also Schatz, du bist wirklich eisern. Jetzt quälen die Kinder dich schon so lange mit diesem schrecklichen Essen am Wochenende, aber du gibst nicht nach. Nein, das tue ich nicht. Das ist ein harmloses, lustiges Beispiel. Aber auch in anderen Situationen, die für Sie möglicherweise viel ernster und existenzieller sind, werden Ihre Mitmenschen versuchen, Sie an Ihren alten Platz zurückzupfeifen. Sie werden das versuchen, indem sie nörgeln, indem sie quengeln, indem sie beleidigt sind, das ist auch so eine Masche, indem sie so richtig sie unter Druck setzen oder sogar mit offener Aggression reagieren und mit all dem versuchen, sie da wieder hinzubringen, dass sie wieder die nette Frau sind. Glauben Sie mir, der einzige Weg, diesen Widerstand zu überwinden, heißt, um diese Dinge zu wissen, da so ein bisschen vorbereitet reinzugehen, und es einfach auszuhalten. Wenn Sie das nicht biestig praktizieren und nicht zickig und irgendwie da so total überdrehen, sondern ganz konsequent und fest, aber freundlich an Ihrem Weg festhalten, dann werden Ihre Mitmenschen sich auch gewöhnen und irgendwann wird der Widerstand auch nachlassen und in Ihnen selbst wird der Widerstand auch nachlassen, weil Sie sich an neues Verhalten gewöhnt haben. Der vierte Impuls, gehen Sie vorbereitet in Situationen. Das ist eine ganz, ganz große Hilfe, wenn wir neues Verhalten einüben wollen. Spontan und aus dem Bauch heraus kommen immer die alten, gewohnten Muster als erstes durch. Das ist so. Die Seele bedient sich immer der Dinge, die sie schon kennt und die sie schon immer gemacht hat. Wir können dem aber entgegenwirken, indem wir uns auf Situationen einstellen. Zum Beispiel so, stellen Sie sich vor, morgen Abend findet ein Mitarbeiterabend in Ihrem Verein, in Ihrer Kirche, in Ihrer Gemeinde, im Kindergarten, in der Schule oder sonst wo statt. Bei diesem Mitarbeiter soll ein anstehendes Sommerfest geplant werden. Für die zu nette Frau eine ganz große Falle, denn sie kann ja so schlecht Nein sagen. Am Ende des Abends haben sie dann zugesagt, 2 Kuchen zu backen, 4 Stunden am Verkaufstisch mit dem Trödel zu stehen und noch bis Mitternacht zu helfen, den ganzen Kladderadatsch wieder wegzuräumen. Das an sich ist nichts Schlechtes, bitte verstehen Sie mich da nicht falsch. Hilfsbereitschaft und Einsatzwille ist nichts Schlechtes, im Gegenteil, ist was sehr, sehr Gutes. Das Dramatische oder Schlechte an dieser Stelle ist einfach, dass die zu nette Frau diese Entscheidung nicht aus freien Stücken getroffen hat, sondern einfach nur so unter Druck geraten ist oder sich so unter Druck hat setzen lassen, dass sie nachgegeben hat. Und wie das geht, dieser Druck der anderen, das kennen Sie ja vielleicht auch. Sie, Karin, du willst nur eine Stunde an dem Tisch mit dem Trödel stehen, das ist aber ein bisschen wenig, also so 2-3 Stündchen. Hör mal, wenn du das machst, das fluppt dann immer so toll, dann kaufen die Leute, komm Karin. Wie, nur ein Kuchen? Aber deine Himbeersahne, die ist doch auch so lecker. Kannst du die nicht auch noch machen? Jawohl. Wie, du willst um 8 Uhr gehen? Wie jetzt? Um 8 Uhr wolltest du schon nach Hause, weil du dann platt bist. Ja, wir sind dann alle platt. Also komm, ein bisschen müsstest du schon noch länger helfen, dabei zu sein. Und dann müsstest du vielleicht doch bis 10, 11 Uhr. Schaffst du das nicht doch? Kriegst du das nicht doch hin? dieses Gemisch aus Schmeichelei und Druck wird angesetzt, der Hebel wird angesetzt und schon kippt die zu nette Frau um und gibt nach. Das Dramatische daran ist aber, dass sie sich hinterher ausgelockt fühlt, erschöpft, überfordert, oft auch sehr wütend auf all die Menschen, die ständig was von ihr wollen, weil sie nicht Nein gesagt hat und weil sie sich einfach nur wieder hat überrollen lassen von diesen ganzen Forderungen. Wenn Sie um diesen Schwachpunkt aber wissen, und ich denke mal, das kennen wir wahrscheinlich alle, dann können Sie da aber vorher sich was überlegen. Sie können vorher, wenn Sie wissen, Sie gehen auf so einen Mitarbeiterabend zu, sich in aller Ruhe für sich erstmal hinsetzen, ohne dass irgendjemand Sie bedrängt, mit Ihrem Terminkalender und mal reingucken, ob der Termin für Sie überhaupt günstig ist und wenn ja, was Sie an diesem Abend oder an diesem Fest einbringen wollen. Was Sie einbringen wollen und wie viel Sie einbringen wollen und nicht, was die anderen von Ihnen erwarten und was Sie Ihnen so zuschustern wollen. Bis dahin, dass Sie sich im Vorhinein auch schon so ein paar nette, freundliche, humorvolle Reaktionen überlegen könnten auf diese immer gleichen Appelle. Da kann man sich auch was Nettes einfallen lassen, dass das auch nicht ganz so biestig rüberkommt. Und Sie werden merken, wenn Sie so vorbereitet in Situationen hineingehen, dann wird es Ihnen viel leichter fallen, bei Ihrem Nein zu bleiben. Das klappt dann viel besser. Ein fünfter und damit letzter Impuls. Rechnen Sie mit der heilenden und verändernden Kraft Gottes. Wenn Sie neue Wege beschreiten und Veränderung wünschen, dann werden Sie, das weiß ich von mir selbst, ganz schnell an Ihre Grenzen kommen. Alte Prägungen, alte Verletzungen sitzen manchmal so tief und haben uns so einschneidend geprägt, dass es uns fast unmöglich erscheint, hier etwas Neues einzuüben. Und die zu nette Frau ist häufig eine zutiefst verletzte Frau. Eine Frau, der schon in ihrer Kindheit der Wille gehörig gebrochen und ausgetrieben wurde. Aber Gott hat für unser Leben eine ganz, ganz andere Perspektive. Gott hat sie wertvoll und einzigartig gemacht, hat ihnen unglaublich viel mitgegeben und möchte, dass sie ihre Begabung und Fähigkeiten einsetzen, dass sie ganz sie selbst sein können. Sein guter Wille für sie ist, dass sie weiten Raum haben für ihr Leben, ganz weiten Raum und nicht zusammengekauert in irgendeiner Ecke sitzen, weil alle anderen um sie herum so viel Raum einnehmen. Er möchte, dass sie frei seiner Bestimmung gemäß leben und nicht ständig von anderen Menschen fremdbestimmt werden. Und an dieser Stelle ist mir das Gebet und die Gewissheit, dass Gott weit über meine menschlichen Möglichkeiten hinaus wirken kann, ganz, ganz wichtig geworden. Gott kann durch seinen Heiligen Geist, also durch die wirksame Kraft, die von ihm ausgeht, ganz weit und ganz tief in unser Inneres hineinreichen an Stellen, an die wir selbst niemals herankommen, geschweige denn, dass wir da irgendetwas verändern könnten. Ich habe das selbst schon so oft erlebt. Rechnen Sie mit dieser verändernden Kraft Gottes, fangen Sie an zu beten. Wenn Sie das noch nie gemacht haben, dann machen Sie es mal mit jemandem zusammen, von dem Sie wissen, der betet regelmäßig. Bitten Sie um Heilung an den Stellen, wo Sie verletzt worden sind, wo etwas in Ihnen gewollt oder völlig unbeabsichtigt von anderen Menschen kaputt gemacht wurde. Bitten Sie ihn um die Gnade, erkennen zu können, dass Sie ein wertvoller Mensch sind, der ein Recht hat auf Lebensraum und auf das Leben überhaupt. Bitten Sie um Standhaftigkeit, dass Sie bei dem, was Sie erkannt haben, auch bleiben können, dass Sie bei Ihren eigenen Überzeugungen bleiben können und auch bei einem entsprechenden Leben, was dann auch so dazu passt. Und dann wünsche ich Ihnen, dass Sie eine nette Frau bleiben und werden. Ich finde, Sie sind hier sehr viele nette Frauen, aber dass dieses kleine Wörtchen zu aus Ihrem Wortschatz verschwindet. Zum Schluss möchte ich Ihnen noch einen kurzen Text mitgeben für diese Woche, der dieses ganze Thema nochmal bündelt, aus dem Buch Der Klang deiner Stimme. Vielleicht hören wir den jetzt nochmal so für sich abschließend für diesen Abend. In dieser Woche will ich in besonderer Weise auf die Stellen in meinem Leben achten, die nicht gesichert sind, wo der Feind immer wieder einbricht und Mauern nicht hinreichend befestigt sind, sodass andere sie immer wieder niederrennen. Dabei werde ich im Besonderen auf wütende oder depressive Gefühle achten, denn sie sind mir ein guter Indikator dafür, dass ich mich in der Begegnung mit bestimmten Menschen oder Situationen nicht ausreichend abgegrenzt und zur Wehr gesetzt habe. Ich will mir die Mühe machen, zu überprüfen, ob dieses angepasste Verhalten wirklich geistlicher Natur ist oder ob es nicht eher meiner Prägung und Angst entspringt, andere könnten böse mit mir sein oder hätten mich nicht mehr lieb, wenn ich ihnen Grenzen setze. Wenn ich diese Ängste und ungesunden Prägungen in mir entdecke, will ich mich mutig auf einen Veränderungsprozess einlassen. Denn ich will freier und stärker werden und mich in meiner Persönlichkeit immer mehr zu dem Menschen hinentwickeln, den Jesus in mir sieht. Und nicht nur ein Zerrbild fremder Erwartungen sein. Ich werde diesen Weg auch gegen den Widerstand der Leute gehen, die mich in meiner alten Rolle festhalten wollen, weil es für sie so angenehmer oder bequemer ist. Ich will mir viel Zeit nehmen, mir das Reden und Verhalten von Jesus anzusehen. Denn wer könnte ein besseres Vorbild für meinen Veränderungsprozess sein als er? Ich bedanke mich bei Ihnen ganz herzlich für Ihr aufmerksames Zuhören, trotz vorgerückter Stunde. Herzlichen Dank.